Heute stellen wir Ihnen im Bücherplausch mit Margarete wieder Bücher vor. Und zwar zwei. Zwei renommierte deutschsprachige Autoren kommen heute bei uns vor. Einmal Bernhard Schlink und Michael Köhlmeier. Bernhard Schlink, eigentlich Professor für Jura, schrieb zu Beginn seiner literarischen Laufbahn in den 80er Jahren mehrere Kriminalromane und hatte dann 1995 mit seinem Roman Der Vorleser einen internationalen Bestseller. 2008 wurde der dann mit Kate Winslet in der Hauptrolle verfilmt. Den kenne ich sogar, den Film. Seitdem hat Schlink etliche Romane veröffentlicht. Sein jüngster, Das späte Leben, ist heute der erste Buchtipp. Und zwar wird der vorgestellt von Margarete von Schwarzkopf. Grüß dich, Margarete.
Ja, hallo, guten Morgen.
Margarete, der Titel des Romans, der weist ja schon auf die Handlung hin. Ist das Absicht und in welcher Hinsicht?
Es geht tatsächlich um den letzten Lebensabschnitt eines Mannes, der einmal Professor war, der inzwischen natürlich mit 76 Jahren nicht mehr aktiv lehrt, aber der eben wirklich nochmal auf das letzte Kapitel seines Lebens blickt, also wirklich das späte Leben zeigt genau das auf, um was es in diesem Roman dann auch geht.
Martin Brehm, der ist verheiratet mit einer 30 Jahre jüngeren Frau und versucht mit seinem Schicksal irgendwie fertig zu werden. Wie macht er das?
Ja, Martin Brehm erfährt, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und nur noch wenige Monate zu leben. Also diese wenigen Wochen, die er noch hat, will er irgendwie nutzen, um aus seinem Leben noch etwas zu machen. Er fragt sich selbst, ist es Eitelkeit, dass ich nicht sterben will, dass man sich noch an mich erinnert? Was ist es eigentlich? Denn er beginnt einen langen Brief an seinen erst 6-jährigen Sohn zu schreiben. Und seine Frau, wie gesagt, ist 30 Jahre jünger. Sie hat spät geheiratet nochmal, hat ein 6-jähriges Kind noch, was in den Kindergarten geht. Und er versucht sozusagen ganz den Alltag zu leben, wie immer. Er ist eigentlich auch nur müde und hat keine Schmerzen. Aber wichtig ist ihm, dass er einen langen, langen Brief an seinen Sohn schreibt, den der Sohn natürlich viele Jahre später erst lesen wird. Da geht es um Gott und die Welt, es geht um Religion, es geht um Liebe, es geht um Gerechtigkeit.
Ja, und seine Frau, die führt ja ein Doppelleben. Der Roman ist also so eine Art Porträt einer Ehe. Wie wird Brehm denn mit dieser Erkenntnis fertig, dass halt seine Frau ein Doppelleben führt?
Ja, das hat mich sehr überrascht. Seine Frau ist Künstlerin und Martin Brehm stellt fest, dass sie einen Liebhaber hat, schon längere Zeit. Sie ist eigentlich eine sehr unterkühlte Frau und sie hat auch auf die Nachricht, dass er eigentlich bald sterben wird, so eher unterkühlt reagiert, aber eigentlich dann doch recht liebevoll. Das ist eigentlich eine ganz glückliche Ehe seit 12 Jahren. Und er versucht nun, Martin Brehm damit fertig zu werden, indem er einfach sozusagen ignorierte, dass da ein zweiter Mann im Leben seiner Frau ist. Wobei, und das ist interessant, sagt er, ich kenne die eine Ulla, das ist meine Ehefrau und ich will einfach wissen, wer ist die andere Ulla, die mich offenbar schon seit längerem betrügt. Also er ist immer so in einem Zwiespalt, was ganz spannend erzählt ist, denn man weiß auch nie genau, wie steht dieser Mann zu diesen Erkenntnissen, ja, kurz vor dem Ende seines eigenen Lebens.
Welche Folgen hat denn dieses Wissen über seinen nahen Tod jetzt für diesen 76-jährigen Ich-Erzähler?
Ja, Ich-Erzähler ist etwas übertrieben. Es ist alles aus seiner Perspektive erzählt. Also wir erfahren nicht die Perspektive seiner Frau oder seines Kindes, sondern wie gesagt, es ist alles aus der Ich-Perspektive erzählt, obwohl in der dritten Person. Ja, dieser Tod ist für ihn ein Phänomen und er ignoriert ihn, denn der Tod gehört für ihn dann nicht mehr zum Leben dazu. Also wir erfahren das auch nicht mehr so ausführlich, aber wir erfahren alles, was er macht vor dem Sterben. Und die Zeit wird immer kürzer, sie läuft ihm auch davon. Und das ist natürlich auch sehr bedrängend. Und für ihn, der immer noch mit Humor versucht oder mit allem, was ihm zur Verfügung steht, mit diesen letzten Wochen des Lebens fertig zu werden. Aber trotzdem ist es natürlich eine große Herausforderung. Aber er beschließt, den Tod zu ignorieren. Der wird kommen, wenn er kommt. Und bis dahin will er eigentlich noch leben.
Der Autor Bernhard Schlink, der wird ja in diesem Jahr auch 80 Jahre alt. Jetzt mal dein Fazit. Was ist deine ganz persönliche Meinung zu diesem Buch?
Ich kenne alle Bücher von Bernhard Schlink. Ich bin eine große Bewunderin seines Schreibens. Bei diesem Buch fehlt mir einiges. Es fehlt mir ein bisschen, ja, die ausführlichere Darstellung der Personen. Seine Frau Ulla bleibt eher schemenhaft. Der Liebhaber Gundolf seiner Frau ist auch so ein bisschen eine Figur, wo man sich nicht warm wird. Der kleine David ist ein netter, reizender Junge, aber so ein bisschen auch ein Kind, das so die Fragen stellt, Papa, bist du dann im Himmel? Also da kommt auch nicht so richtig was rüber. Ich finde es nicht sein bestes Buch, aber trotzdem finde ich es anrührend, weil es in einer sehr klaren Sprache geschrieben ist und auch sehr eindringlich sich mit der Frage beschäftigt, was bleibt uns vom Leben, was bleibt von uns übrig. wenn wir mal gehen und da ja Schlink aus einem Theologenhaushalt kommt, ist für ihn auch ganz wichtig die Frage, gibt es einen Gott? Gibt es einen gerechten Gott? Er sagt, nein, es gibt keinen gerechten Gott. Ist Gott die Liebe? Nein, diese Liebe von Gott ist unzuverlässig. Also es gibt eine ganze Menge spannender theologisch-philosophischer Fragen in diesem eher schmalen Buch, die dann doch letztendlich faszinierend sind.
Also bist du doch versöhnt mit dem Buch? Höre ich jetzt irgendwie daraus.
Ja, ich bin versöhnt, aber ich hätte gern noch ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen gehabt.
Dann gucken wir mal, ob das zweite Buch, was du uns gleich präsentierst, mehr Fleisch auf dem Knochen hat. Jetzt haben wir erstmal über das späte Leben von Bernhard Schlink gesprochen. Für 26 Euro ist es überall zu erhalten und erschienen ist es beim Diogenes Verlag. Michael Köhlmeier, der ist geboren 1949 in Österreich und ist seit den 80er Jahren einer der großen Namen in der deutschsprachigen Literatur. Zu seinen zahlreichen Werken zählt zum Beispiel das 2001 erschienene Roman Der Menschensohn über das Leiden Jesu, der Roman Zwei Herren am Strand über Chaplin und Churchill und Frankie über die Beziehung eines aus dem Gefängnis entlassenen Großvaters zu seinem Enkel. Ja, dazu hat Köhlmeier viele Bearbeitungen von Märchen und Sagen veröffentlicht und jetzt kommt sein jüngstes Werk, das heißt Das Philosophenschiff. Margarete, wir sind mit dir weiter verbunden. Was bedeutet denn dieser Titel, der ja an dieses mittelalterliche Werk Das Narrenschiff erinnert?
Ja, das war sofort, was mir einfiel, als ich den Titel dieses Buchs von Michael Köhlmeier das erste Mal wahrgenommen habe. Das Narrenschiff war im Spätmittelalter ein Werk, da ging es eigentlich um die Menschheit, dass wir eigentlich alle Narren sind und Toren und auf einem Schiff durchs Leben fahren und eigentlich nicht wissen, wo wir ankommen. Ein großartiges Werk, was übrigens in einer neueren deutschen Übersetzung vorliegt. Es war ja mittelalterliches oder spätmittelalterliches Deutsch. Und es ist ein sehr erschütterndes Buch, weil es leider immer noch aktuell ist. Philosophenschiff ist etwas anderes und das ist hochinteressant. Es hat wirklich Philosophenschiffe gegeben. Das waren zwei Schiffe, die in den 20er Jahren von St. Petersburg aus über die Ostsee sehr dramatisch nach Deutschland fuhren, gefüllt mit Intellektuellen. Da waren Philosophen an Bord, Schriftsteller, Künstler, die alle aus der Sowjetunion vertrieben wurden. Und deshalb der Titel Das Philosophenschiff.
Aber das ist jetzt nicht die ganze Handlung. Worum geht's in dem Roman?
Es ist eine wundersame Geschichte, wie immer bei Michael Köhlmeier, den ich sehr, sehr schätze. Es geht um eine 100-jährige berühmte Architektin. Also sie hat ihren 100. Geburtstag gefeiert und zu ihrer Geburtstagsfeier taucht der Autor Micha auf, alias Michael Köhlmeier. Und sie sagt zu ihm, mein Lieber, du bist berühmt dafür, dass man dir deine Lügen glaubt und die Wahrheit nicht. Ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Komm bitte in mein Haus am nächsten Tag und ich werde dir mein Leben erzählen. Das Leben, was sie ihm erzählt, ist allerdings nur die ersten Jahre ihres Lebens, das Aufwachsen in St. Petersburg, erst noch unter zaristischer Herrschaft, dann die Schreckensherrschaft der Bolschewiki. Also es sind die frühen Jahre einer Frau, die aus einer Akademikerfamilie stammt, jüdischer Herkunft ist und die dann später in die Welt hinausgeht und eine der berühmtesten Architektinnen aller Zeiten wird. Und Micha, also der Schriftsteller, dem man die Lügen glaubt und die Wahrheit nicht, hat sich hingesetzt zu ihr und hört ihr zu und sie sozusagen mit seinem Handy nimmt ihre Lebensbeichte auf.
In Zwei Herren am Strand, das ist ja auch ein Roman von Köhlmeier, da lässt er Churchill und Chaplin aufeinandertreffen und das sind ja nun wirklich zwei unterschiedliche Welten. Gibt es jetzt in diesem Philosophenschiff eine ähnliche Konstellation?
Ja, es gibt eine ähnliche Konstellation. Die junge Anouk, so heißt sie, bricht mit diesem Schiff und ihren Eltern auf, um eben von Petersburg 1924 nach Deutschland zu kommen. Die Eltern sind vertrieben worden, endgültig. Man traut ihnen nicht, obwohl der Vater nie politisch war. Und jetzt trifft diese junge Frau, dieses Mädchen, auf diesem Schiff voller Dichter, Denker, Philosophen, auf einen merkwürdigen Mann. Er ist schwer krank, er sitzt im Rollstuhl und er beginnt mit ihr zu sprechen. Und man merkt, es prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Sie ist eine Intellektuelle, also aus einer intellektuellen Akademikerfamilie und er ist ein Revolutionär. Und lange Zeit wissen wir gar nicht, wer ist denn dieser mysteriöse Mann, der sich mit diesem jungen Mädchen unterhält. Er fährt erste Klasse, also luxuriös. Sie steigt immer zu ihm hinunter in seine Luxussuite. Und es kommt wirklich wie bei Churchill und Chaplin, bei Zwei Herren am Strand, dass sie vieles gemeinsam haben, aber auch natürlich Welten sie trennt. Wie gesagt, sie aus einer konservativen Familie, er offenbar ein Revolutionär. Und wir erfahren dann Stück für Stück, wer ist dieser Mann, den sie da sozusagen betuddelt und mit dem sie sich lange, lange klug unterhält.
Ich verrate jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen was, das nennt man ja heute neudeutsch Spoilern. Wir reden da von dem Revolutionär Lenin. Wie ist denn da die fiktive Begegnung zwischen den beiden?
Also man weiß ja aus Geschichtsbüchern, dass Lenin schwer krank nach einem Attentat, er ist 1918 ist er niedergeschossen worden von einer jungen Attentäterin und hat sich danach nie wiederholt und ist mit 53 Jahren im Jahre 1924 dann gestorben, aber in der Sowjetunion und nicht auf einem Schiff. Aber das ist so spannend erzählt, denn wie gesagt, man glaubt ja dem Schriftsteller seine Lügen und nicht die Wahrheit. Und deshalb erzählt ihm diese Architektin, diese uralte Dame, diese Begegnung, dass sie sozusagen als junges Mädchen mit Lenin, der wieder mal weggeht aus der Sowjetunion, wieder mal irgendwo hinfährt, um wieder ins Exil zu gehen, was natürlich rein fiktiv ist, erzählt sie diese Geschichte. Und das ist so amüsant und so spannend und so wunderbar erzählt. Und Köhlmeier ist ein Meister des Märchens. Und er erzählt vieles so auch mit ein bisschen, es war einmal auf einem Schiff in der Ostsee. Und das macht diesen Roman ja auch spannend, weil es ist eine fiktive Begegnung. Aber sie hätte sein können, wenn Lenin denn noch einmal Russland hätte verlassen können, was aber nicht passiert ist. Der ist an den Folgen, wie gesagt, Spätfolgen dieses Attentats dann auch gestorben.
Man hört wirklich heraus, du schwärmst für Michael Köhlmeier. Was ist denn das Besondere für dich an diesem aktuellen Roman?
Er erzählt immer mit so Leichtigkeit und wie gesagt, er hat immer so ein bisschen den Hauch des Märchenerzählers, so im Sinne, ich erzähle euch mal eine Geschichte, und seine alte Dame, die jetzt erzählt, ist praktisch, was Michael Köhlmeier immer gemacht hat, und die wunderbare Dialoge gibt es auch zwischen dieser 100-Jährigen und dem wesentlich jüngeren Schriftsteller. Übrigens wird Köhlmeier dies Jahr auch 75, aber dies ist so heiter und humorvoll erzählt und mit so einem großen Wissen und einer wunderbaren Selbstironie. Also ich liebe die Bücher von Köhlmeier, weil er einfach ein begnadeter Erzähler ist und auch in diesem eher schmalen Buch ja auch die ganze Geschichte Russlands einem aufblättert zwischen 1910 und dann 1924 und auch später. Und man lernt Geschichte mit Leichtigkeit, man guckt natürlich vieles nach, weil Lenin, wie gesagt, war nicht auf diesem Philosophenschiff, aber es gab das Philosophenschiff. Und all das versteht Köhlmeier so an den Leser zu bringen, dass man große Freude, großen Spaß hat und große Unterhaltung.
Also wenn da jetzt heute mal nicht ein Buchtipp dabei war, dann weiß ich auch nicht. Das Philosophenschiff von Michael Köhlmeier erschien im Hansa Verlag. 24 Euro kostet es. Und dir, Margarete, recht herzlichen Dank. Unsere Expertin Margarete von Schwarzkopf. Danke dir und einen schönen Sonntag.
Auch allen bei diesem strahlenden Sonnenschein. Auf Wiederhören.